Jänner 2024 in Klagenfurt. Abends hört eine Frau in einem Wohnhaus Männer laut streiten. Wenig später ist es still. Die alarmierte Polizei findet ein regelrechtes Blutbad vor. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich freue mich heute in Klagenfurt meine Kollegin Sandra Müller zu begrüßen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Für alle, die vielleicht neu bei unserem Podcast sind, worum es in Delikt eigentlich geht. Ja, um steirische und kärntnerische Kriminalfälle, das sage ich jedes Mal zu Beginn, aber ich spreche in der Regel mit Kolleginnen und Kollegen, so wie dir, die sich die Fälle vor Gericht, die Tatorte etc., das alles angeschaut haben und dann hier im Podcast die Hintergründe präsentieren, die so nicht zu lesen waren damals. Danke, dass du dabei bist bei der ersten Folge von der inzwischen 11. Staffel von Delikt. Die Tat, Sandra, über die wir heute sprechen, die hat sich vor ziemlich genau einem Jahr zugetragen, nämlich am 31. Jänner 2024. Das war ein vergleichsweise warmer Mittwochabend in Klagenfurt und gegen 22 Uhr hört dann eine Frau in einem Wohnhaus einen Streit zwischen mehreren Männern. Kurz darauf wurde es still. Die Frau hat die Polizei gerufen und die haben ein regelrechtes, wie es später genannt wird, Schlachtfeld vorgefunden. Beschreibe uns bitte den Tatort.
Also auf die ersten Blutspuren stoßen die Ermittler bereits an der Eingangstür. Lang suchen haben sie da nicht müssen. Es ist ein Wohnhaus in Klagenfurt. Die Spuren zogen sich dann am Boden und auch auf Handhöhe quer durchs ganze Stiegenhaus bis in den zweiten Stock hinauf. Und am Tag nach der besagten Nacht hat einer meiner Kollegen, also der Thomas Martins, mit einer Nachbarin gesprochen und die hat zu ihm gesagt, es muss eine furchtbare Tat gewesen sein, das ganze Stiegenhaus ist voller Blut. Und direkt vor der Eingangstür des Opfers, wir haben ihn Mario genannt, er war zu dem Zeitpunkt jetzt 30 Jahre alt, sehen die Ermittler dann auch gleich, dass sie da richtig sind, weil auf dem Boden war ein riesiger Blutfleck und sie öffnen die Türe, treten in den kleinen Vorraum, der dann geradeaus auch ins Wohnzimmer führt, ein. Und man muss sagen, ich war dann im Juli auch bei dem Prozess zu dem Fall und dort wurden auch Bilder des Tatorts gezeigt. Und ja, man kann es fast gar nicht anders sagen, aber es war halt wirklich, es muss fast ein Massaker gewesen sein, das sich dort abgespielt hat, den Spuren nach zu urteilen. Der Vorraum und auch der Bereich vor der Haustür, das war komplett rot, also es war komplett voller Blut, am Boden, an den Wänden und eigentlich überall. Es hat Flecken gegeben, es hat Spritzer an Glasvitrinen gegeben. Es zieht sich dann weiter bis ins Wohnzimmer. Der Mario selbst wurde auf seiner Couch sitzend gefunden. Da war er bereits tot. Und die Wohnung, ja, also die Gerichtsmedizinerin hat es dann beschrieben, um es wertfrei zu sagen, es hat ja jeder so seinen eigenen Wohnungsstil. Es standen allerlei kuriose Gegenstände herum. Die Decke des Raums war super skurril. Das war fast wie ein Wolkenhimmel oder so eine Tropfsteinhöhle. Und auch im Wohnzimmer hat man, wie gesagt, Blut gefunden, allerdings auch kein Vergleich zu dem Vorraum. Und wie genau der Mario auf seine Couch dann gelangt ist, das konnte nicht zu 100% geklärt werden. Vielleicht können wir da aber später noch drauf eingehen.
Ja, zuvor hören wir vielleicht kurz rein in ein erstes Statement, das die Polizei damals per Video abgegeben hat.
Ja, also was wir derzeit bestätigen können, ist, dass es in der Nacht von gestern auf heute in der Klagenfurter Innenstadt zu einem Gewaltdelikt mit tödlichem Ausgang gekommen ist. Eine Frau hat in der Nachbarwohnung laute Streitigkeiten gehört. Als sie dann gar keine Geräusche mehr wahrgenommen hat, hat sie dann die Polizei verständigt. Die ersten streitenden Beamten haben dann den 30-jährigen Wohnungsbesitzer leblos in der Wohnung vorgefunden. Er hat Verletzungen aufgewiesen, die auf eine Fremdeinwirkung hingewiesen haben. Und bei einer Sofortfahndung, die dann eingeleitet wurde, konnten dann zwei Männer festgenommen werden. Ob sich das um die Tatverdächtigen handelt, das ist dann heute noch Gegenstand von Ermittlungen.
Ja, Verletzungen, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten. In diesem Fall eher beamtenhaft formuliert,
ja,
wahrscheinlich.
Also sie müssen das ja auch so ausdrücken, solange es jetzt noch nicht fix geklärt ist. Aber wie gesagt, ich habe dann die Bilder gesehen hinterher. Also das wird er sich nicht selbst zugefügt haben.
Die Polizistin, die berichtet eben, dass eben in dieser Nacht noch zwei Männer festgenommen wurden im Zusammenhang mit diesem Verbrechen. Und es wird sich dann später auch herausstellen, dass es sich dabei um die Täter handelt.
Genau.
Aber wie ist man denen so schnell auf die Spur gekommen?
Ja, also vor allem war da die Nachbarin entscheidend, die ja wirklich diesen Streit und auch die Tat mit angehört hat und dann gleich die Polizei verständigt hat. Und so hat man schnell eine Fahndung einleiten können. Und der erste der beiden, das ist ein damals 20 Jahre alter Kärntner, wir nennen ihn jetzt Bernhard.
Ja, nur kleiner Disclaimer, die Namen, das sind nicht die echten Namen, wir haben die jetzt geändert, eben aus medienrechtlichen und anderen Gründen.
Ja, genau. Also der Bernhard, der ist nach der Tat in ein bekanntes Klangfurter Fortgeh-Lokal in der Innenstadt gegangen. Das ist auch nicht weit weg von dem Tatort, also ein paar hundert Meter vielleicht. Und da war er auch schon vor der Tat. Und er ist dann dort von einem Bekannten noch angesprochen worden, warum denn sein Hoodie blutig sei. Und er ist dann selber mal aufs Klo gegangen, auf die Toilette gegangen, um sich das anzuschauen und hat sich dann einmal kurz grob gewaschen, sich aber dann auch bald von den Leuten verabschiedet und dann ruft er einen Freund an, ob er bei ihm schlafen kann, weil der Bernhard selbst wohnt am Land und hat jetzt nicht mehr nach Hause fahren können. Er wurde dann schließlich auf der Straße von der Polizei angesprochen. Die Polizei hat auch gemeint, ja, er war verwirrt und geschockt.
Okay, also das hat ihn verdächtig scheinen lassen und da haben sie dann wirklich einen Glücksgriff.
Genau, und dann haben sie ihn angesprochen und dann auch gleich Blutspuren noch an den Schuhen festgestellt und so hat es relativ schnell zu seiner Verhaftung geführt. Der zweite Mann, der Luca, ebenfalls 20 Jahre zu der Zeit, der ist erst ein bisschen später festgenommen worden, als er gerade bei seiner Wohnung aus einem Taxi gestiegen ist. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass der Bernhard der Polizei vielleicht einen Hinweis gegeben hat. Der Luca ist ein Kroate, ist aber in der Steiermark geboren. Und er hat sich nach der Tat von seiner Freundin abholen lassen. Und er hat dann erzählt, ja, sie hat gleich zum Weinen angefangen, aber er hat sie dann noch beruhigt. Sie muss sich jetzt keine Sorgen machen. Sie fährt ihn dann in seine Wohnung. Und da hat er dann als erster einen Gegenstand. Zu dem kommen wir später noch. Das ist nämlich ein kleiner Kühlschrank, der eine wichtige Rolle in dem Fall spielt. Den hat er noch schnell in den Keller gebracht. Dann hat er sein blutiges Gewand in die Waschmaschine geschmissen und die gleich eingeschaltet und sich gewaschen. Und dann lässt er sich, so als wäre nichts gewesen, von der Freundin wieder in besagtes Innenstadtlokal bringen und feiert mit seinen Bekannten weiter. Und als er dann aber immer wieder Polizeiautos sieht, weil natürlich die Fahndung weiterhin noch am Laufen war, bekommt das dann noch ein bisschen mit der Angst zu tun und fährt mit dem Taxi heim. Und beim Aussteigen aus dem Taxi wird er dann allerdings von einer Zivilstreife angesprochen und auch verhaftet, nachdem er sich dann ausgewiesen hat.
Also die haben da wahrscheinlich schon in der Nähe seiner Wohnung gewartet,
ja,
kann man vermuten.
Ja, genau. Mhm.
Okay, wir fassen zusammen. Das Opfer war der 30-jährige Mario. Und kurz nach der Tat wurden zuerst der 20-jährige Bernhard, ein Kärntner, festgenommen und wenig später dann der 20-jährige Luca. Bernhard und Luca, in welcher Beziehung standen die beiden zueinander und auch zu dem Opfer?
Also vielleicht können wir uns erst einmal anschauen, wer die zwei überhaupt sind. Der Luca, wie gesagt, 20 Jahre, ist in der Steiermark geboren, aber kroatischer Staatsbürger. Er ist schlank, hat dunkle, volle Haare. Und seine Eltern trennten sich schon, als er jung war. Er ist der älteste Bruder und die Eltern haben sich, wie gesagt, getrennt, sind aber dann wieder zusammengekommen, als die Mutter wieder schwanger geworden ist. Dann als das nächste Kind, also der nächste Bruder, sind hauptsächlich Brüder in dieser Familie, auf die Welt kam, haben sie sich wieder getrennt. Als sie wieder schwanger wurde, sind sie wieder zusammengekommen und so ist es ein paar Mal gegangen. Also es war jetzt keine sehr leichte Kindheit, muss man sagen. Als dann der letzte Bruder auf die Welt kam, sind sie nach Klagenfurt gezogen. Der Luca war dann oft Babysitter, hat seine Schule fertig gemacht, aber die finanziellen Verhältnisse in der Familie waren halt sehr schwierig, da die Mutter kaum Geld hatte. Nach der Schule wollte er dann arbeiten gehen, um finanziell eben nicht abhängig zu sein von ihr. So ganz geklappt hat das dann wohl nicht, weil es ist ihm schwer gefallen, Fuß zu fassen. Also er hat eine Maurerlehre abgebrochen, dann hat er als Friseur gearbeitet, als Fliesenleger, als Mechaniker, als Bauspengler und zuletzt halt als Kellner. Und er hat dann auch, als er nach Kärnten gekommen ist, den ersten Kontakt mit Drogen bekommen oder gehabt. Vor allem Cannabis und Kokain waren da so seine bevorzugten Drogen. Und rechtlich gesehen ist er halt auch kein unbeschriebenes Blatt. Also in Österreich ist er wegen Suchtgifthandels und fahrlässiger Körperverletzung bereits verurteilt worden. Und er war sogar in Frankreich wegen eines Suchtgiftdelikts 4 Monate im Gefängnis. Er hat nämlich versucht, 5 Kilogramm Cannabis von Spanien nach Österreich zu schmuggeln und ist dann in Frankreich aufgegriffen und verurteilt worden.
Also sein Wunsch, da irgendwie finanziell unabhängig zu werden, dem ist er dann im Drogenmilieu nachgekommen.
Ja, unter anderem.
Und wie war das bei Bernhard?
Genau, auf der anderen Seite haben wir den Zweitangeklagten, also den 20-jährigen Bernhard. Er wohnt bei seinem Papa am Land. Er hat seine Elektrikerlehre zwar beendet, aber den Abschluss nicht gemacht und auch so mit dem Beruf noch nicht ausgeübt. Und auch bei ihm gibt es eigentlich kaum eine Droge, die er nicht zumindest probiert hat oder auch länger konsumiert hat. Von Cannabis angefangen über Ecstasy, Kokain bis hin zu Heroin. Mhm. Und er war dann auch in einem Suchtprogramm und hat Methadon bekommen, also den Ersatzstoff für Heroin. Und zudem hat er auch noch Antidepressiva gegen Panikattacken eingenommen. Und trotzdem hat ihm das alles aber nicht davon abgehalten, Alkohol zu trinken. Denn am Abend von besagter Bluttat hat er etwa 1,7 Promille im Blut gehabt. Und er sagt selbst, er ist schon betrunken gewesen, hat aber normal reden und gehen können. Und der Bernhard ist ebenfalls wegen Körperverletzungen schon mal verurteilt worden. Und er erzählt, dass es sich halt dabei um einen Streit um Geld gehandelt hat. Die beiden kennen sich jetzt schon seit 2017. Und wie der Lukas sagt, ist er auch durch den Bernhard zum ersten Mal in Kontakt mit Drogen gekommen. Und sie sagen, ja, sie sind keine guten Freunde gewesen, eher Bekannte, aber wir haben uns schon normal begrüßt, wenn wir uns gesehen haben.
Ja, und dann gab es halt offensichtlich dieses gemeinsame Interesse, Drogen zu nehmen.
Genau.
Was ist dann am Abend des 31. Jänner vorgefallen? Also wie kamen die dann zusammen, wenn sie nicht so gut befreundet gewesen sind? Dann ist es jetzt auch nicht selbstverständlich, dass die miteinander Zeit verbringen oder so einen Abend verbringen. Warum fassten Luca und Bernhard genau an diesem Abend den Beschluss, dann zu Mario zu gehen? Wie kommt der dann ins Spiel?
Also das war mehr oder weniger eine Zufallsbegegnung, die sie gehabt haben an dem Abend. Die treffen sich zufällig in Klagenfurt beim Fortgehen. Und der Bernhard, der hat ein Klappmesser dabei gehabt, das er dem Luca auch gezeigt hat. Und das hat er jetzt, wie er sagt, nicht aus irgendwelchen, wie soll man sagen, waffentechnischen Gründen dabei gehabt, sondern er hat am Tag davor noch einen Zaun repariert und hat das dann in die Jackentasche gesteckt und vergessen, dass er es mit hat.
Also rein zufällig dabei gehabt.
Genau. Und er zeigt ihm das, weil er zufällig halt drauf stößt, weil er seine Hand in die Jacke steckt. Mhm. Dann ziehen die beiden aber ins nächste Lokal weiter. In dem findet dann gerade seine 1-Euro-Party statt, also Getränke für 1 Euro.
Da kann man sich schon vorstellen, dass worum es bei so einer Party geht.
Wahrscheinlich weniger den Genuss. Und bei einer Zigarette vorm Lokal hat dann der Luca die Idee, sie könnten ja zu Mario gehen. Wie der Luca weiß, ist die Tür von Mario immer offen und er hat einen kleinen Kühlschrank im Wohnzimmer stehen, in dem er nämlich Drogen aufbewahrt, die er normalerweise verkauft. Jetzt hat sich der Luca überlegt, mit dem Messer kann er den Mario bedrohen und einschüchtern und dann können sie ihn ja ausrauben. Und der Bernhard, der soll auch mitkommen zur Unterstützung. Und der Bernhard hat gesagt, ja, eigentlich wollte er nicht. Aber er hat halt beim gemeinsamen Bekannten, also vom Luca und ihm, hat dann 800 Euro Schulden gehabt. Und dafür, dass er ihm den Rücken frei hält, wollte Luca mit dem Bekannten reden, damit dieser die Schulden erlässt. So haben sie dann den Plan gefasst und machen sich auf den Weg zu der nahegelegenen Wohnung. Und der Luca hat dann noch später vor Gericht gesagt, wir haben gedacht, dass er auf der Couch liegt, schlaft oder zockt. Dann wollte ich ihm das Messer vorhalten, damit er sich nicht wehren kann und wir hätten ihm den Kühlschrank weggenommen.
Also es wäre geplant gewesen, dass das alles unblutig abläuft.
Genau, aber soweit ist es dann gar nicht gekommen und die Situation ist dann komplett eskaliert.
Ja, über das, was dann passiert ist, über die Tat selbst, da gehen dann die Aussagen der Beschuldigten zwischen Luca und Bernhard und der Anklage auch auseinander. Was haben Luca und Bernhard beschrieben, was an diesem Abend vorgefallen ist und was hat dann die Staatsanwaltschaft dem entgegengehalten?
Ja, man muss sagen, Luca und Bernhard haben sich auch immer wieder bei Kleinigkeiten widersprochen. Also wer aus welchem Grund jetzt die Idee hatte, warum Bernhard mitgekommen ist, wer wann das Messer in der Hand hatte und wann das von einem zum anderen gewandert ist. Aber an sich sind das halt Kleinigkeiten.
Aber dass sie bei dieser Tat direkt involviert waren, das stand immer außer Streit. Also das war von Anfang an klar, nehme ich an.
Genau, das war klar. Und sie haben halt diesen Entschluss dann ja doch gemeinschaftlich gefasst, zu Mario zu gehen. Es kommt dann auch später zu noch anderen Widersprüchen. Auf die können wir ein bisschen später noch eingehen. Jedenfalls sind sie zum Gebäude gegangen, zu diesem Wohnhaus in Klagenfurt. Die Eingangstür unten ist wie geplant offen gewesen. Mhm. Und sie gehen in den zweiten Stock und stehen dann vor der Eingangstür von Mario, also vor der Wohnungstür. Dann passiert allerdings etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Und zwar geht das Licht im Stiegenhaus aus, als sie gerade da vor der Tür stehen. Und als der Luca das Licht wieder einschalten will, erwischt er statt dem Lichtschalter die Klingel.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich jedem schon einmal passiert.
Genau. Und dann geht halt alles sehr schnell. Also der Luca macht die Tür auf und geht mit dem Messer in der Hand hinein. Und der Mario, der natürlich von gewarnt oder alarmiert von der Klingel.
Überrascht auf jeden Fall.
Steht dann schon auf und geht ihnen entgegen, sieht sie und will sie gleich wieder hinausscheuchen, ja, und ruft außer, außer mit euch. Und dann sticht der Luca zu. Und vor Gericht hat er gesagt, ich konnte mit der Situation nicht umgehen. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ich habe falsch reagiert. Mir war bewusst, dass er verletzt ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn umbringe. Und er sagt, er erinnert sich nur noch an einen Stich in die Schulter und an einen Richtung Leber oder Niere und einen noch nach vorne. Und er sagt, ich wollte ihn nicht töten, nur seine Gegenwehr brechen. Später erfahren wir dann von der Gerichtsmedizinerin, dass es dann doch ein paar mehr Stiche waren. Sie sagt, an der Körpervorderseite gab es 4 Verletzungen. Ein Stich an der Schulter hat die Brusthöhle geöffnet und die Lunge angestochen. Ein Stich an den Knochen durchtrennt und das Herz eingeschnitten. Und es musste mit voller Wucht eingestochen worden sein.
Mhm. Ja, wenn ein Knochen durchtrennt wird komplett, dann kann man sich da schon vorstellen, dass da viel Kraft dahinter sein muss.
Auf jeden Fall. Das Zwerchfell wurde noch durchtrennt und auch, es hat auch die Leber erwischt. Und ein anderer Stich hat die Bauchhöhle geöffnet. Und zudem hat der Mario aber auch 13 Schnitte an den Armen gehabt, was darauf hindeutet, dass er halt sich schützend die Arme vor den Körper gehalten haben muss. Und schließlich traf dann noch ein Stich den Mario von hinten. Und dabei blieb die Spitze des Messers sogar im Schulterblatt stecken. Und die Gerichtsmedizinerin sagt, 2 der Stiche waren tödlich. Und sie sagt, welche die ersten Verletzungen waren oder welche die erste Verletzung war, lässt sie nicht mehr sagen. Aber die im Rücken war auf jeden Fall die letzte. Der Mario hat sich also schon abgewandt und wollte vor seinem Angreifer flüchten und hat es aber scheinbar nicht mehr geschafft.
Ja, und das widerspricht dann auch der Aussage, dass er nur die Gegenwehr brechen wollte.
Genau. Als dann der Mario auf dem Boden liegt, steigt der Luca über ihn hinweg und holt den Mini-Kühlschrank aus dem Wohnzimmer. Dann ruft er dem Bernhard nur noch zu, lauf, lauf, und die beiden rennen los. Und ein paar hundert Meter weiter schauen sie dann auch das erste Mal in diesen Kühlschrank, in dem sie ja die Drogen erwartet haben. Aber die erhoffte Beute bleibt dann aus, weil weder Drogen noch Geld finden sie da drin. Also man muss halt auch sagen, die beiden haben dann auch nicht wirklich daran gedacht, die Rettung zu rufen zum Beispiel. Der Luca hat vor Gericht gesagt, ich habe gedacht, er ist ein bisschen schwer verletzt, aber nicht, dass er stirbt.
Ein bisschen schwer ist auch eine spannende Formulierung.
Ja, vor allem auch in Anbetracht dessen, wie der Tatort am Ende ausgesehen hat. Mhm. Und wir erinnern uns ja daran, dass der Mario auf der Couch sitzend aufgefunden worden ist von der Polizei.
Ja.
Und Luca und Bernhard behaupten, dass sie ihn nicht dorthin gebracht haben. Und wie die Gerichtsmedizinerin aber sagt, ist das unwahrscheinlich. Weil sie sagt, es ist nicht schlüssig, weil wie soll er sich in diese gemütlich sitzende Position begeben haben aus eigener Kraft? Es gibt keine Handabdrücke vom Zurückschleppen, keine Spuren. Ich kann das mir nicht erklären.
Jetzt wissen wir, was Luca in dieser Zeit gemacht hat.
Mhm.
Bernhard, so hast du es vorher gesagt, hätte ihm in dieser Zeit den Rücken freihalten sollen. Wie ist das abgelaufen? Was hat er inzwischen gemacht?
Ja, der Bernhard, der hätte ja, wie man so schön sagt, Schmiere stehen sollen und schauen, ob wer kommt. Und als dann der Luca versehentlich geklingelt hat und der Mario den beiden entgegengekommen ist, ist er vor der Tür gestanden. Und das war ja alles sehr eng in dieser Wohnung. Also du kommst direkt von dem Eingangsbereich in so einen ganz kleinen Vorraum und dann direkt weiter in das Wohnzimmer. Also das war so ein Schlurf, mehr oder weniger. Und da hat der Bernhard gar nicht viel Platz gehabt, da jetzt großartig einzugreifen. Er sagt dann selbst, er war halt wie versteinert. Also irgendwann ist dann auch, wie er erzählt, der Luca auf dem Blut des Opfers ausgerutscht und er hat ihm aufgeholfen. Aber ob das jetzt während des Kampfes oder danach war, hat er nicht mehr sagen können. Als der Luca schließlich mit dem Kühlschrank dann rauskommt, hat Bernhard zu ihm gesagt, wie er vor Gericht behauptet hat, vergiss den scheiß Kühlschrank, wir müssen ihm ja helfen. Aber der Luca soll dann gesagt haben, tu nicht so Oma, wir müssen jetzt laufen. Und die Situation sei halt völlig aus dem Ruder gelaufen, sagt der Bernhard.
Ja, also da auch wieder Aussagen, die dann wahrscheinlich vor Gericht überprüft wurden. Mhm. Oder deswegen kennen wir diese Aussagen ja eigentlich.
Genau.
Du warst dort vor Gericht, wie ist das abgelaufen?
Ja, wir waren im großen Schwurgerichtssaal, der war sehr gut gefüllt. Ich habe viele junge Gesichter gesehen. Der Luca war blass, aber ruhig. Er hat eine graue Jeans und ein weißes Hemd angehabt. Und der Bernhard, der wirkte deutlich angespannter. Er hat auch einen Zettel in der Hand gehabt, den er immer wieder durchgelesen hat. Und auch seine Hände haben ein bisschen gezittert. Und der Luca war teilweise geständig. Und der Bernhard, der zeigt sich nicht geständig. Zumindest am Anfang der Verhandlung, muss man sagen. Mhm. Weil er ist in der Befragung durch den Richter, hat man gemerkt, er wusste dann zunehmend nicht mehr, was er sagen soll. Und erinnerte dann auch nach einer Zeit an einen kleinen Bub, der für seine Prüfung nicht gelernt hat und in der Schule vorm Lehrer sitzt. Irgendwann hat ihn sein Anwalt dann kurz erlöst und um ein Gespräch unter vier Augen gebeten. Als sie schließlich nach 3 Minuten wieder rauskommen aus dem Nebenzimmer, wirkte er noch blasser, aber hat dann gesagt, ich übernehme die Verantwortung für den Raub, aber dass es zu einem Mord kommt, war nicht geplant. Später kommt dann eben auch noch die Gerichtsmedizinerin als Sachverständige zu Wort, wie erzählt. Und als sie von den Erkenntnissen aus ihrer Arbeit berichtet, werden im Saal eben die Fotos des Tatorts und auch von der Obduktion später gezeigt. Die Bilder waren dann für manche der Zuseherinnen und Zuseher schwer zu ertragen. Es haben manche den Blick abgewandt und eine Frau ist auch stürmisch aus dem Saal gelaufen. Da ist es dann auch noch einmal zu den Widersprüchen gekommen. Der Luca zum Beispiel auch behauptet, er hat das Messer in der linken Hand gehalten, weil seine rechte Hand bandagiert war. Die Gerichtsmedizinerin sagt, sie glaubt es nicht, weil die Einstiche deuten halt auf einen Rechtshänder hin. Auch der Umstand, wo jetzt der Mario gefunden worden ist und wie sie ihn verlassen haben, ist auch nochmal zur Sprache gekommen. Letzten Endes sind dann Luca und Bernhard wegen Mordes und schweren Raubs zu 17 Jahren Haft, also der Luca zu 17 Jahren Haft verurteilt worden und der Bernhard zu 11 Jahren und 10 Monaten. Mhm. Bei der Verkündung ist noch eine junge Frau in Tränen ausgebrochen. Ich vermute, es hat sich wahrscheinlich um die Freundin eines der beiden Männer gehandelt. Mhm. Einer der beiden Männer. Und die Strafen waren den Angeklagten aber zu hoch. Sie haben Berufung eingelegt. Das hat auch die Staatsanwaltschaft getan, allerdings weil sie höhere Strafen gefordert hat. Schließlich hat das Oberlandesgericht in Graz hat allerdings den Rechtsmitteln nicht Folge gegeben, sodass es bei den bestehenden Haftstrafen bleibt.
Kam noch zur Sprache, warum die beiden ihr Opfer dann noch auf dieses Sofa gesetzt haben?
Es ist letztendlich nie geklärt worden, weil sie haben bis zum Ende behauptet, dass sie es nicht waren. Mhm. Und die Indizien oder die Beweise eigentlich dagegen sprechen. Aber bis zum Schluss sind sie bei ihrer Aussage geblieben, dass sie eigentlich nur noch weggelaufen sind.
Ja, Sandra Müller, danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast bewerten auf allen möglichen Plattformen, wo das halt so geht, oder rezensieren. Wir freuen uns über euer Feedback. Auch gerne an mich per Mail an david.knees@kleinezeitung.at. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Delikt. Und danke, Sandra.
Sehr gerne, danke schön.